mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen zwei Gegenstände mitgebracht, die Sie unschwer identifizieren können. Eine Weinflasche. Was ist drin? Wein. Woraus? Aus Trauben vergoren, damit der Traubensaft haltbar bleibt. Das ist etwas schwerer zu sehen, vielleicht von meinem schwarzen Talar. Eine Oblate, eine Hostie. Woraus? Mehl, Wasser und dann gebacken. Ohne Triebmittel, ohne Hefe, ohne Sauerteig, also ungesäuertes Brot in handlicher Form. Unser Brot sieht anders aus, weil wir es ja immer mit irgendwelchen Triebmitteln haben. Also ungesäuertes Brot in einer kleinen handlichen Form, sodass es sozusagen für jeden Einzelnen passt. Beides nutzen wir bei der Feier des Abendmahls. Wir essen ein Stück Brot, wir trinken einen Schluck Wein oder Traubensaft. Und damit wir Brot und Wein beim Abendmahl gebrauchen können, müssen diese beiden keine besonderen Bedingungen erfüllen. Also vielleicht Wasser aus dem Jordan oder Wein vom Karmel oder vielleicht, dass nur geweihte Hände bei der Zubereitung mitwirken dürfen. Es ist schlichter, gewöhnlicher Wein, normales Mehl, sauberes Wasser. Aber nun geschieht beim Abendmahl etwas Besonderes. Wenn wir solches Brot beim Abendmahl essen und solchen Wein trinken, wird uns, so fasst es Luther im kleinen Katechismus zusammen, wird uns Vergebung der Sünde, Leben und Seligkeit gegeben. Denn wo Vergebung der Sünde ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Aber, so fragt Luther weiter, wie kann leiblich Essen und Trinken solch große Dinge tun? Wir könnten ergänzen, wie kann so ein ganz schlichtes, normales Stück Brot, noch nicht mal besonders aufgepeppt, keine extra Körnermischung drin, wie kann solch schlichter Wein solch große Dinge tun, Vergebung der Sünde geben? Antwort Luthers, Essen und Trinken tut's freilich nicht, sondern die Worte, die dastehen, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Diese Worte sind neben dem leiblichen Essen und Trinken das Hauptstück im Sakrament. Und wer diesen Worten glaubt, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden. Soweit Luther im kleinen Katechismus. Das Entscheidende beim Abendmahl sind also nicht die irdischen Elemente. Ich ergänze, das Entscheidende sind auch nicht die Menschen, die sie austeilen. Ob sie nett oder weniger nett sind. Ob sie gläubig oder weniger gläubig sind. Ja, entscheidend sind nicht einmal die Menschen, die sie empfangen. Die gehören da auch mit rein. Aber sie entscheiden nicht über die Qualität dessen, was beim Abendmahl geschieht. Denn alle, die da jetzt beteiligt sind, also die Elemente, die Lebensmittel, die Menschen, sie sind alle nicht heiliger. Irgendwie Gott ein paar Meter näher als andere Menschen oder andere Lebensmittel. Heilig wird das heilige Abendmahl durch die Worte, die Christus spricht. Wir nennen sie die Einsetzungsworte. Und wir hören jetzt auf die bei uns übliche Fassung, die ist zusammengesetzt aus Worten aus dem 1. Korintherbrief und aus dem Matthäusevangelium. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und dankte und gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. was ist evangelisch? So fragen wir in unserer Predigtreihe heute nun beim Heiligen Abendmahl. Das erste also, evangelisch heißt, das letzte Wort hat nicht die Tradition oder die Innovation. Das war schon immer so, sagen die einen. Das muss jetzt endlich mal neu werden, sagen die anderen. Entscheidend ist nicht unser Gefühl, das ist ja immer so düster, oder hier machen wir mal ein bisschen Party. Entscheidend ist nicht unser Gefühl oder unser Wille, nicht einmal unser Verstand. Das erste und letzte Wort hat unser Herr im Wort der Heiligen Schrift, auch beim Abendmahl. Und dieses Wort ist jetzt nicht einfach nur eine Erklärung für das, was beim Abendmahl geschieht. So eine Art Beipackzettel für die himmlische Medizin. Sie kennen diese Dinger, lesen Sie die auch so gerne wie ich? Da wird einem ja mal Angst und Bange. Also die erste Hälfte geht noch, da steht, wie man es nutzen soll, und dann kommen Risiken und Nebenwirkungen. Ja, die Worte, die wir jetzt gerade gelesen und gehört haben, sind auch so eine Art Beipackzettel. Das sicher auch. Da wird uns erklärt, was wir tun sollen und wie wir es machen und was es nützt und auch welche Risiken und Nebenwirkungen dabei sind. Aber nur weil wir in der Bibel, in den Evangelien und beim Apostel Paulus lesen können, was beim Abendmahl geschieht, darum können wir es auch so feiern, wie es seinem Willen entspricht. Also Beipackzettel. Aber das Wort Gottes ist mehr. Es erklärt uns nicht nur den rechten Gebrauch, sondern erst durch diese Worte von Jesus wird aus dem schlichten Brot und dem schlichten Wein der Leib und das Blut Jesu. Damit will er uns aktuell speisen. Ohne dieses Wort, wenn wir das Wort Gottes abziehen oder sogar wegließen, dann haben wir bloß Brot und Wein vor uns, mehr nicht. Aber mit diesen Worten passiert etwas. Sie vermitteln etwas. Sie vermitteln uns den neuen Bund mit Gott. Sie schenken Vergebung der Sünden, ewiges Leben und Seligkeit. Aber, und das ist jetzt der Unterschied, nicht einfach mehr nur durch bloße Worte wie in der Predigt. Die Predigt vermittelt uns ja auch etwas von der Liebe Gottes. Jetzt aber leiblich erfahrbar in den Elementen Brot und Wein. Also Gottes Wort verändert etwas. Es lässt das nicht einfach so, was da ist, sondern es nimmt, es verändert die Wirklichkeit. In diesem Fall von Brot und Wein. Das ist dann das zweite Evangelische an unserer Sicht vom Abendmahl. Das Wort Gottes ist nicht einfach nur nackte Information, schön, dass wir es gehört haben, sondern ein wirksames Wort. Etwas, das etwas verändert bei uns in unserem Leben. Und so nimmt der lebendige Gott durch sein Wort die Schöpfung in Gebrauch. Hier konkret Korn und Wasser und Weintrauben. Und indem er das in Gebrauch nimmt, will er bei uns Glauben wecken und Glauben stärken. Gottes Wort ändert etwas. Es ist nicht nur ein Beipackzettel. Wenn aber das Wort Gottes nun so wichtig ist, dann ist es nötig, genauer hinzusehen und nicht einfach oberflächlich, assoziativ mit der Heiligen Schrift umzugehen. Und dazu hat sich beim Abendmahl eine intensive Debatte zwischen Luther und vor allem den Schweizer Reformatoren ergeben. Luther sagt nach den biblischen Texten, das ist mein Leib. Oder, das ist mein Blut, so habe ich es nochmal hier rot markiert, das ist die Kurzform, die dann bei Markus steht. Und wenn da das Wort ist steht, dann hat Luther auf dem Buchstaben bestanden. Wenn einer sagt, das ist so, also Sie kennen das, ne? Von Kindern, die man ins Bett bringt, du gehst jetzt ins Bett, sagt die Mutter. Und was hört das Kind? Nachher. Gehe ich ins Bett. Ja, man hört die Worte, aber man interpretiert sie in dem eigenen Rahmen, wie man es gerne hätte. Und da sagt Luther, das dürft ihr an dieser Stelle überhaupt nicht tun. Wenn Jesus sagt, das ist so, dann ist das auch so. Dann können wir davon nichts zurücknehmen oder es umdeuten. wenn Jesus es sagt. Dann kommt es auf das Wort an, weil es sein Wort ist, weil es das Wort unseres Herrn ist, das auch etwas ändert. Na klar, wenn ich mir jetzt diese Oblate angucke oder diesen Wein hier ansehe, dann sehe ich eine Oblate und den Wein und nichts anderes. Und wenn jetzt Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann kriege ich ein Problem mit meinem Verstand, mit meinen Augen. Nein, sagt mein Verstand, Jesus ist im Himmel. Und das hier ist schlicht Brot und Wein. Sie können vielleicht auf Jesu Blut und Jesu Leib hinweisen, aber sie können es nicht sein, sagt mein Kopf. Und jetzt sagen die Reformatoren in Augsburg und mit ihnen unser Bekenntnis, stopp. Jetzt setzt du deine Vernunft, deine Erfahrung über das Wort Gottes. Du musst deinen Verstand nicht abschalten, wenn du zum Glauben kommst. Aber wenn er sich vom Wort Gottes löst, dann landest du auf einem selbstgewählten Irrweg. Dann gilt nämlich nur das, was du dir vorstellen kannst. Dann gilt nur das, was in deiner Erfahrung Platz hat. Und dann fällt Gott am Ende raus. Und darum heißt es dann in Artikel 10 des Augsburger Bekenntnisses, und das ist der Text, über den wir heute intensiver nachdenken, vom Abendmahl des Herrn wird so gelehrt, dass der wahre Leib und das wahre Blut Christi wirklich unter der Gestalt des Brotes und Weines im Abendmahl gegenwärtig sind und dort ausgeteilt und empfangen wird. Mir ist aufgefallen, was da unterstrichen wird. Es geht um den wahren Leib und das wahre Blut Christi. Und sie sind wirklich da. Sie sind gegenwärtig. Sie werden tatsächlich ausgeteilt und empfangen. Merken Sie, wie wichtig das ist? Da ist etwas real. Da geht es um die Frage, was gilt? Und nicht um die Frage, was denke ich mir dabei? Und was könnte ich mir vorstellen? Und darum ist das nicht nur eine grammatische Frage, das mit dem ist, sondern daran hängt viel für unser Heil und unsere Seligkeit. Warum? Wenn Jesus nun sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dann frage ich mich, wo wird der Leib von Jesus für mich gegeben? Am Kreuz von Golgatha, genau. Dann bezieht sich dieser Satz zunächst mal auf das Sterben Jesu am Kreuz. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dort wird sein Leib für mich hingegeben. Da wird sein Blut für mich vergossen. Warum? Zur Vergebung meiner Sünden. Damit ich wieder mit Gott ins Lot komme. Damit ich für immer bei Gott zu Hause sein darf. Dort am Kreuz auf Golgatha öffnen sich die Pforten des Himmels für mich. Oder besser, für uns. Nicht nur für mich allein, sondern für alle, die sich beschenken lassen. Das ist mein Leib für euch gegeben. Aber wie? Wie kommt das, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat, nun zu mir, in mein Leben? Wie kommt es in ihr Leben hinein? Und dafür hat Jesus die Sakramente eingesetzt. Sie sind sozusagen Transportmittel dessen, was Jesus für uns getan hat. Sie bringen das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, in unser Leben hinein. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das bezieht sich damit nicht nur auf das Geschehen am Kreuz auf Golgatha, sondern auch auf die Feier im Heiligen Abendmahl. Denn Jesus ordnet es ja ausdrücklich an. Dieses Mahl vom Gründonnerstag, das sollen wir wiederholen, oft wiederholen. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also, wenn wir das Abendmahl des Herrn feiern, so wie er es will, empfangen wir zu unserem Heil Leib und Blut Christi. Christi Blut für dich vergossen, Christi Leib für dich gegeben. Das ist eben nicht nur am Kreuz von Golgatha passiert, sondern es ist jetzt hier für dich da. Und wenn wir Leib und Blut Christi empfangen, dann ist das unser Herr Jesus Christus selber, den wir empfangen. Nicht irgendetwas. Wir bekommen als Christen nicht, ich will es nicht despektierlich sagen, ein bisschen Erlösung, ein bisschen Vergebung, also irgendetwas, sondern wir bekommen den Herrn Jesus Christus selber. Er ist uns gnädig und er vergibt uns und er schenkt Erlösung und gibt Anteil an seinem himmlischen Reich. Er tauscht mit uns, er kommt in unser Leben hinein, nachdem er das, was in unserem Leben an, ich sag's mal, Müll drin ist, mit in seinen Tod ans Kreuz genommen hat. Das ist dann das Dritte, was wir evangelisch vom Abendmahl sagen können. Es bringt uns unseren Herrn Jesus Christus spürbar in unser Leben. Mit seinem Opfertod am Kreuz, mit seinem Sieg von Golgatha. Und, das ist jetzt wichtig, dieser Jesus ist einfach da. Christi Leib für dich gegeben. Wir müssten ihn nicht durch irgendwelche Werke irgendwie herbeizaubern, aus der Vergangenheit, vom Himmel zu uns runterholen. Oder umgekehrt, wir müssen uns nicht zu ihm hindenken. Sonst würden wir das Wort Gedächtnis falsch verstehen. Im alltäglichen Sprachgebrauch heißt das ja, so wenn wir vom Gedächtnis reden, früher ist mal was passiert und wenn es gut geht, habe ich das noch im Gedächtnis. Sie wissen, das fängt ja schon früh an mit dem Vergesslichwerden. Aber Gedächtnis heißt dann, in irgendein paar Gehirnwindungen von mir ist noch eine Erinnerung gespeichert von dem, was früher mal gewesen ist. Aber ganz ehrlich, das sind nur Gehirnwindungen, mehr nicht. Das Ereignis selber ist Vergangenheit, futsch für immer, nicht wiederzuholen. Was ich im Gedächtnis habe, sind nur ein paar Gehirnschleifen, Erinnerungen, aber nicht die Sache selber. Aber das ist bei Jesus anders, denn er ist ja jetzt da, jetzt hier. Unter der Gestalt von Brot und Wein ist Jesus da, für uns. Er ist also nicht einfach nur ein Teil unserer Gehirnwindungen, sondern real da. Gedächtnis heißt also nicht, ich habe ein paar Erinnerungsschleifen an irgendein früheres Ereignis, sondern jetzt ist Jesus da. Und das wäre die andere Variante des Gedächtnisses. Wir müssen uns deswegen auch nicht in die Vergangenheit zurückdenken, um an Jesus Anteil zu haben. Ich habe in den letzten Tagen einiges zum römischen Limes gelesen. Wenn man hier so, unsere Gäste, wissen Sie das? Sie sitzen jetzt also so gut wie auf dem Limes. Ja, der kommt von da oben und geht dann da in die Stadt runter. Ah nee, von da, nee, da ist, nee, da, da so quer rüber. Ja? Also mitten auf dem Limes. Und da muss man sich mit beschäftigen, geht gar nicht anders. Also, ich lese was über den rätischen und über den obergermanischen Limes. Ich lese etwas über prähistorische Pfahlbauten in der Alpenregion. Ich sage Ihnen, spannendes Kapitel der Weltgeschichte. Und dazu gibt es archäologische Funde, sodass ich mir das auch ein wenig vorstellen kann, wie die Menschen früher gelebt haben in diesen Pfahlbauten oder hier am Limes, wo die Römer in ihren Lagern gewesen sind. Ich habe mich immer gefragt, wie war das im Winter? Muss doch lausekalt gewesen sein. Der Chef hatte eine Heizung und die anderen, die haben da mit 20 Mann in der Baracke gesessen und gefroren. Es muss ein Vergnügen gewesen sein, hier Soldat gewesen zu sein. Und für all das brauche ich Fantasie und historische Kenntnis. Ich denke mich zurück und male mir aus, wie es gewesen ist. Und nun hat Jesus nichts gegen Fantasie und historische Kenntnisse, auch beim Abendmahl. Aber das Entscheidende, das Abendmahl ist kein Produkt meiner Fantasie. Und ich muss mich auch nicht 2000 Jahre zurückbeamen oder irgendwo in den Himmel beamen, da wo Jesus auf dem göttlichen Thron sitzt. Sondern Jesus macht das, was er immer macht. Er kommt herunter. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus kommt zu mir, so dass ich ihn fassen kann, menschlich, leiblich, in Brot und Wein. Da ist er für mich da. Und das ist Gnade. Und darum ist das Ist, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, nicht egal. Denn es ist wirklich Jesus, den ich beim Abendmahl empfange. Ja, meine Vernunft sagt, das ist Brot. Aber Jesus sagt, auf geheimnisvolle Weise bin ich da. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne denkt und mitdenkt und sich reindenkt. Aber manchmal stößt mein Denken im Glauben an ein Geheimnis, das ich nicht weiter entziffern kann. Und dann lasse ich es mir sagen, dass Jesus sagt, das ist mein Leib und darin bin ich für dich gegenwärtig. Weil ich gnädig bin, um dir anfassbar zu begegnen, menschlich, einfach. Und feiern wir heute in diesem Gottesdienst nicht das Abendmahl. Das hat einen Vorteil. Sie können das, was Sie heute mitnehmen, mal so einen Moment sacken lassen. Nochmal Revue passieren lassen, überlegen, abgleichen mit dem, wie Sie bis jetzt Abendmahl gefeiert haben. Aber wenn Sie dann wiederkommen zum Abendmahl, dann bringen Sie diese Gewissheit mit. Hier ist wirklich Jesus da. Für mich, für uns. Das ist dann auch das vierte Kennzeichen einer evangelischen Abendmahlsfeier. Wir wissen, der gnädige Gott begegnet uns auf gnädige Weise. Ich muss mich nicht hinaufschwingen, sondern er kommt runter. Ich darf ihn empfangen als den, der mich Sünder nicht verwirft, sondern annimmt und zum Ziel bringt. Und so wird uns das Abendmahl dann auch zum Trost in den Anfechtungen des Christseins. Ich darf auch da, wo ich angefochten bin, wo in mancher Nachtstunde sich Zweifel des Glaubens einstellen, wo ich mich frage, habe ich genug gedient? War ich fromm genug? Habe ich mir nicht manchmal nur was eingebildet? Ist Jesus mir wirklich gnädig bei all dem, was passiert, gerade auch in meinem Christsein? Ich will doch Jesus nachfolgen. Und wie oft lande ich auf dem Bauch? Ich darf wissen, Jesus hat sich mit mir verbunden. Er schenkt mir Leben und Seligkeit. Er kommt in mein Leben nicht als gnadenloser Herrscher, sondern als gnadenreicher Sündenvergeber. Was auch immer in Sünde in deinem Leben ist, du musst vor Jesus nicht weglaufen. Er lädt dich ein, komm, glaub mir, ich bin dir gnädig. Ich komme in dein Leben und ich nehme dir deine Last ab. Das wäre für heute das fünfte und letzte, das wir evangelisch vom Abendmahl sagen können. Es ist, wie wir beim letzten Mal in Artikel 13 gelesen haben, das Abendmahl ist Zeichen und Zeugnis des göttlichen Willens gegen uns, um dadurch unseren Glauben zu erwecken und zu stärken. Und darum fordern sie auch Glauben und werden dann richtig gebraucht, wenn man sie im Glauben empfängt und den Glauben durch sie stärkt. So bringt sich Jesus wieder in Erinnerung. So feiern wir das Abendmahl zu seinem Gedächtnis, gegen unsere Vergesslichkeit, gegen die Anfechtung, die uns Jesus madig machen will. Jesus ist da mit seiner vergebenden Kraft, in seinem Wort, das wir hören, und unter der Gestalt von Brot und Wein. Amen.